Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
Moin zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Resonanz und Replik, der kleinen Audiokolumne. Mein Name ist Steffi.
Und mein Name ist Micha. Hallo zusammen.
Ja, unser Podcast dreht sich heute um den Ukraine-Krieg und alles, was sich damit beschäftigt. Und es kam quasi wie gerufen, dass unser Bundesverteidigungsminister sich kurz vorher nochmal zu Wort gemeldet hat.
In diesen Zeiten wäre es ein schlechtes Signal, außenpolitisch wie innenpolitisch, dem amtierenden Kanzler die Kandidatur zu nehmen, ihn damit quasi zur Lame Duck zu machen und irgendjemanden daneben zu stellen, der kandidiert. Das ist total schädlich und falsch. Und mit mir nicht zu machen, nach meinem Verständnis von staatspolitischer Verantwortung.
So, den haben wir jetzt nicht kommen sehen, aber die K-Frage ist überraschend gelöst. Auch wenn offenbar unser Bundesverteidigungsminister die gelöst hat und nicht zwingend der SPD-Parteivorstand. Wie siehst du das, Micha?
Wirkt momentan zumindest so. Leider eigentlich die Entscheidung, mit der man ja fast hat rechnen können, dass einfach hier die Partei Gremien, die Parteilogik entscheidet und nicht die Beliebtheit der beiden möglichen Kandidaten.
Ja, also ich halte es auch für die nicht richtige Lösung, den beliebtesten Politiker Deutschlands, dass man ihm nicht die Chance gibt, als Kanzlerkandidat anzutreten und man sich dafür entscheidet, den unbeliebtesten Politiker zu nehmen. Ich meine, klar, es hat eine gewisse Logik, weil man sagt, ist ein Amtsinhaber, aber weiß nicht, ob das alleine reicht.
Ich musste schmunzeln bei dem Begriff Lame Duck. Der wird ja auch in dem Podcast, den wir besprechen, gleich noch verwendet.
Genau.
Und zwar in Bezug auf Olaf Scholz.
Richtig. Welchen Podcast besprechen wir heute? Weil ich glaube, das SPD-Thema, das wird uns noch ein bisschen begleiten. Da machen wir nochmal einen separaten Deep Dive zu. Aber wir wollten uns ja mit der Ukraine beschäftigen. Und welchen Podcast haben wir uns hierfür angehört?
Wir haben uns angehört den Podcast Ronsheimer. Das ist ein Format des bekannten Journalisten Paul Ronsheimer, der einem breiteren Publikum vor allem durch seine Kriegsberichterstattung seit Beginn des Ukraine-Konflikts bekannt geworden ist.
Ja, man muss sagen, er ist nicht unumstritten, ne? Weil er hat natürlich einen Bildhintergrund, / Axel Springer.
Ja.
Wie findest du ihn?
Ich finde ihn gut. Er geht dahin, wo es weh tut. Also nicht nur irgendwie, wo es sehr gefährlich ist, beispielsweise in Frontabschnitten in der Ukraine, sondern auch sich mit dem Rechtsruck auseinandersetzend. Er macht ja verschiedene Formate, macht auch TV. Und er ist für mich wirklich einer der besten Journalisten aus dem Springer-Kontext. Mhm. Und hat ja auch eine hohe Reputation unter Kollegen, Kolleginnen, nach meiner Wahrnehmung. Von daher ist das jemand, den man absolut ernst nehmen muss und man sieht auch an den Gästen, die er hat, beispielsweise in seinem Podcast, dass er ernst genommen wird.
Ja, kommen ja alle zu ihm, muss man echt sagen, also auch lagerübergreifend.
Genau.
Und wen hat er denn diesmal zu Gast?
Er hat zu Gast den Militärexperten Carlo Massala, der ist Professor an der Bundeswehr-Universität in München. Mhm. Die beiden besprechen die Lage in der Ukraine.
Genau. Auslöser ist, dass Joe Biden freigegeben hat, dass die Ukraine US-Waffen benutzen kann, um Ziele in Russland zu treffen. Wobei das auch eingegrenzt ist, ne? Es geht um die Stadt Kursk. Also die dürfen jetzt nicht mit US-Waffen Moskau beschießen. Lanciert wurde das interessanterweise durch die New York Times. Herr Biden hat sich dafür nie vor die Kamera gestellt, anders als Herr Zelensky danach. Nach und nach sickerte das dann durch und dann immer mehr US-Medien haben das aufgegriffen und irgendwie bestätigt, obwohl es eigentlich kein offizielles Statement von Joe Biden dazu gab.
Herr Zelensky hat sich vor allen Dingen darüber aufgeregt, dass es bekannt geworden ist, weil es hat der Ukraine jegliches Überraschungsmoment genommen.
Das habe ich auch nicht verstanden. Also ich habe die Wut auch von Herrn Zelensky nachvollziehen können.
Gut, das passiert halt, ne?
Ich finde es strategisch unglücklich.
Es ist absolut strategisch unglücklich. Ich kann trotzdem die New York Times natürlich verstehen, dass sie sowas veröffentlichen.
Na, ich denke halt, dass es schon gewollt war, dass das publik wird. Ich glaube schon, dass es lanciert wurde, weil man hätte das auch anders spielen können seitens der Biden-Administration. Ich glaube, man wollte da schon ein Signal senden, Darauf geht Herr Ronsheimer ja dann auch nochmal ein mit Carlo Massala.
Vielleicht ein bisschen Hintergrund zu der Entscheidung. Die Ukraine hat ja teilweise russisches Territorium besetzt und versucht, dieses Territorium zu halten. Diese Kurzstreckenraketen, die da jetzt eingesetzt werden dürfen, die sogenannten ATACMS, die haben etwa eine Reichweite von 300 Kilometern und sollen de facto der Ukraine helfen, dieses Territorium zu halten, weil sie selbst eben in ihren östlichen und südöstlichen Gebieten massiv unter Druck ist.
Ja, sie haben ja auch schon wieder Gebiete verloren. Also es geht jetzt wirklich darum, die Stadt Kursk zu halten, die ja nur ungefähr 90 Kilometer, sagt Carlo Massala, hinter der ukrainischen Grenze ist. Und bis dahin sollen quasi auch die amerikanischen Waffen eingesetzt werden dürfen. Also sie sollen gar nicht die volle Reichweite ausnutzen dieser Waffen.
Genau. Also die haben eh nur eine Reichweite von etwa 300 Kilometern. Also bis nach Moskau würde man da gar nicht kommen. Aber es geht ja eigentlich um was anderes. Das Ganze wird als Reaktion von Biden darauf gesehen, dass Nordkorea Truppen entsandt hat, um die russische Streitkräfte zu unterstützen in der Ukraine, was jetzt nicht so groß in der Presse war, wohl auch Waffen tatsächlich liefert. Also mehrfach Raketenwerfer und Artillerie komme aus Nordkorea, sagt der Carlo Massala hier in dem Podcast. Darum geht's hier. Ne? Dieses territoriale Faustpfand im Hinblick auf mögliche Verhandlungen irgendwann über einen Waffenstillstand, Frieden in Anführungszeichen, wie auch immer das dann aussehen kann.
Also um die ganze Geschichte zu erzählen, es geht ja eigentlich darum, sich darauf vorzubereiten, was nach der Übernahme der Präsidentschaft von dem designierten US-Präsidenten Trump passiert. Und man geht ja ganz stark davon aus, also einfach aufgrund seiner eigenen Ankündigungen, dass er, sobald er US-Präsident ist, zum Hörer greifen wird und irgendwas verdealen möchte mit Präsident Putin aus Russland. Und es geht wahrscheinlich darum, halt auf Gebiete auch zu verzichten, dass die Ukraine sagt, okay, wir geben den Donbass auf, wir geben die Krim auf. Odessa steht ja auch auf der Kippe, wie Carlo Massala erzählt. Und es geht jetzt darum, mit diesen US-Waffen ein bisschen russisches Territorium zu halten. Aber wenn sie das halt auch verlieren, dann haben sie nichts, außer dass sie verzichten müssen. Und es geht halt darum, dass man eine Verhandlungsmasse hat.
Ja, also es ist mal wieder die Situation, dass eigentlich alle darauf warten, vor allem Westeuropa darauf wartet, was entscheiden die USA. Mhm. Dahinter hat sich ja auch Olaf Scholz immer versteckt zu sagen, er geht das mit. Was wir jetzt schon gesehen haben, ist, dass britische Kurzstreckenraketen eingesetzt worden sind, sogenannte Storm Shadows. Die haben ein französisches Pendant, das ist Scalp. Die kommen jetzt zum Einsatz, während Olaf Scholz sicherlich auch im Hinblick auf den beginnenden Wahlkampf erneut erklärt hat, dass Deutschland keine Raketen liefern wird, beziehungsweise nicht erlauben wird, die auf russischem Territorium zum Einsatz zu bringen.
Ich fand es ganz interessant, dass die FDP wohl darauf gedrängt hat, Taurus freizugeben.
Ja, finde ich auch interessant. Also der Bundesverteidigungsminister hätte erkennbar auch kein Problem damit, diesen Einsatz der Waffen freizugeben. Aber da ist eben die innenpolitische Lage und auch sicherlich die Lage innerhalb der SPD. Der Fraktionsvorsitzende Mützenich ist ja ein großer Gegner von jeglichen Lieferungen, die irgendwie zur Eskalation beitragen könnten, die dafür gesorgt hat, dass das hier genau nicht passiert.
Was ich sehr interessant finde, ist, dass Paul Ronsheimer, also ich hätte das gar nicht gesehen, aber natürlich ist er ganz anders im Thema, Carlo Massala die Frage stellt, ob es einen Zusammenhang gibt mit der Entscheidung von Joe Biden, diese Waffen jetzt bis nach Russland sozusagen im Einsatz freizugeben, ob es einen Zusammenhang gibt mit dem vorhergehenden Telefonat zwischen Olaf Scholz und Wladimir Putin.
Ja, das fand ich auch wirklich spannend, diesen Gedanken, weil mit diesem Telefonat hat Scholz ja massiv vor allem die Osteuropäer verärgert.
Ja, Donald Tusk war richtig wütend, der Staatschef von Polen.
Genau, und das fand ich wirklich interessant. Diesen Gedanken, ob es direkt miteinander zusammenhängt, kann ich nicht bewerten.
Also Carlo Massala sieht da ja auch einen Zusammenhang und hält es auch für theoretisch sehr möglich, dass das eine Reaktion war auf ein nicht gut gelaufenes Telefonat zwischen Olaf Scholz und Wladimir Putin, weil alle sind sich einig und ich glaube, wir auch, so wie Olaf Scholz bisher kommuniziert hat, dass Scholz natürlich nicht Putin angerufen hat, ohne sich zuvor mit Joe Biden abzusprechen. Also er wusste, dass er ihn anrufen wird und er wird ihm auch sicherlich berichtet haben, was bei diesem Gespräch rausgekommen ist. Und plötzlich werden die Waffen doch für den Einsatz in Russland freigegeben seitens der USA.
Ja, also man kann das sicherlich so sehen. Ich wäre ja dabei zu sagen, dass es die Reaktion der USA ist auf den Einsatz von nordkoreanischen Soldaten und nordkoreanischem Militärgerät seitens der Russen.
Was verspricht sich denn Carlo Massala oder wie schätzt er das ein? Welche Auswirkungen wird das haben?
Es hilft, aber es hilft nicht genug. Denn die Ukraine hat ja noch ganz andere Probleme, fehlende Truppenstärke. Also sie hat Probleme mit der Mobilisierung von weiteren Soldaten.
Das haben ja beide Seiten eigentlich das Problem, ne?
Ja, deswegen, um da vielleicht nochmal drauf einzugehen, die Russen mobilisieren freiwillig mit viel Geld, werden Leute überredet sozusagen, sich den Streitkräften anzuschließen. Mhm. Und auch das gerät wohl ins Stocken. Deswegen mutmaßlich jetzt dieses Ausweichen auf nordkoreanische Truppen, wo man einen alten Beistandsvertrag aus den 60ern wieder reaktiviert hat zwischen Nordkorea und damals der Sowjetunion, jetzt Russland. Aber Carlo Massala sagt, dass diese nordkoreanischen Soldaten eigentlich nur Masse seien.
Ja, also er sagt ja, militärisch gesehen sind sie nicht wirklich entscheidend und sie sollen Putin vor allem dabei helfen, die Mobilisierung weiterer russischer Soldaten erstmal zu vermeiden. Aber in Summe sind das auch nicht so viele Nordkoreaner, ne?
Ja, also es sind 15.000 Soldaten. Das ist immer die Frage, wie man darauf blickt. Was sind viele Soldaten?
Naja, aber Massala sagt, dass in Kursk da es nur um ein paar Tausend geht. Das sind nicht alle 15.000.
Okay. Ich glaube, die Ukraine hat sicherlich dieses ganz furchtbare Problem, dass sie eine zu dünne Personaldecke hat, dass alle kriegsmüde sind und ausgemergelt. Es ist ja wirklich ein Abnutzungskrieg, also so wie Russland schon über Jahrhunderte Kriege führt. Mhm. Ich fand es sehr spannend, dass Carlo Massala da eine Analogie zieht zu dem 1805er Krieg zwischen Russland und Japan, wo auch wahnsinnig viel Geld investiert worden ist. Mal gucken, wie das jetzt hier ausgeht. Es steht ja immer noch die Frage im Raum, ob die Prognosen zutreffen könnten, dass spätestens 2026 bei Russland die Materialerschöpfung auch dermaßen einsetzt, dass sie dann auch größere Schwierigkeiten haben, weil momentan haben sie ja das Momentum. Und eben nicht nur das Momentum militärisch, sondern auch mit der Wahl von Donald Trump politisch das Momentum.
Ja, ich fand das sehr interessant, war mir bis dahin gar nicht bewusst, weil die Russen, also ich sag mal, die haben Geld, die haben viele Menschen, sie haben eine eigene Waffenindustrie, dann investieren sie doch relativ viel in diesen Ukraine-Krieg.
Das ist ja ein Hin und Her in der Diskussion. Das Grundproblem bleibt ja dabei, dass, wie Massala so schön sagt, die liefern wollen, haben weder Material noch Geld. Das sind die osteuropäischen Staaten, Baltikum, genau. Polen vor allen Dingen. Ja. Und die könnten.
Die wollen nicht.
Mhm. Ja, viel auch aus innenpolitischen Gründen, wo ja auch wahnsinnig viele Dinge ineinander spielen. Russische Trolle, Unterstützung von BSW und AfD, auch Marine Le Pen, Front National hat in Frankreich Geld bekommen aus russischen Quellen. Also das sind alles diese Punkte, die da so ineinander verwoben sind. Und am Ende des Tages ist einfach nicht der politische Wille innerhalb der Europäischen Union da, hier wirklich massiv die Ukraine zu unterstützen. Sondern man gibt immer so viel, dass es irgendwie gerade reicht, sich zu halten. Aber man hat nach wie vor keine Strategie und auch keinen Willen und es gibt auch keine Erzählung, was will man überhaupt erreichen.
Also Donald Trump spielt ja hier eine ganz entscheidende Rolle und der wird ja quasi über die Stabilität in Europa durch seine Aktivität oder Passivität quasi entscheiden. Und aller Voraussicht nach wird er ja die Waffenlieferungen komplett einstellen. Also Worst-Case-Szenario, er wird einfach sagen, so, Putin, Zelensky, ihr setzt euch jetzt mal an den Tisch. Und Putin, du sagst jetzt mal, was du haben willst. Und Zelensky, dafür fliegt keine Munition mehr rüber, schluck's halt. Das ist ja so Worst-Case-Szenario. Es gibt ja nur so einen ganz kleinen Hoffnungsschimmer, dass es sich nicht so entwickelt. Und das ist ja China. Also Carlo Massala, er legt da nicht sehr viel Gewicht drauf, weil er jetzt sich nicht sicher ist, von was für Leuten Trump umgeben ist. Aber Er sagt, wenn die richtigen Leute ihn beraten, dann werden sie ihn darauf hinweisen, dass wenn Putin gewinnt, China gewinnt. Und für Trump ist ja China eigentlich der große Feind.
Genau, das ist ja seine große Obsession, auch im Kontext Zölle. Die höchsten Zölle soll China zahlen. Genau. Also dieser Konflikt, der da aufzieht, den geht er ja voll mit.
Präsidentschaft ja auch schon mal hatte mit China.
Genau.
Diesen Handelskrieg.
Also interessant fand ich vor allen Dingen, dass Masala erzählt, dass die Ukraine schon relativ früh Kontakte ins Trump-Lager wieder aufgebaut hat.
Ja.
Wo man sich wünschen würde, das hätte die Bundesregierung auch getan, aber gut.
Naja, die Union hat das ja gemacht.
Die ist ja noch nicht an der Regierung, aber ja.
Ja, also.
Vielleicht kann man da auch weniger Klakör sein als Jens Spahn, aber gut. Anderes Thema außerhalb des Podcasts. Ich glaube, es ist richtig, auch von der Persönlichkeit her, Trump will nicht als Loser rausgehen, wird hier in dem Podcast die Situation beschrieben. Und es wird auch beschrieben, wie Putin einfach agiert mit dem Gedanken, die Zeit ist auf meiner Seite. Also Masala geht davon aus, dass bis zur Inauguration am 20. Januar von Donald Trump nichts Großartiges passieren wird.
Genau.
Weil Putin einfach die Zeit auf seiner Seite sieht. Und es auch ein Fehlverständnis ist aus europäischer Sicht, dass Europa hier wirklich für Putin eine Rolle spielt. Europa soll weiter destabilisiert werden, aber eigentlich schaut Putin nur nach Washington.
Klar, er schaut nach Washington, aber sein Ziel ist es natürlich, es gibt ja auch noch andere Länder, die ihn interessieren, also nicht nur die Ukraine, es geht auch um Georgien, es geht um Moldawien, die es jetzt gerade nochmal kurz abwenden konnten, pro-russisch zu wählen, aber das ist natürlich sein Ziel, er will wieder alte Grenzen aufbauen und die sind halt in Europa.
Ja, er will die Sowjetunion im Prinzip zurück.
Genau.
Mit den Pufferstaaten. Das ist keine ganz neue Analyse und was wirklich schmerzhaft ist in dem Podcast und wahrscheinlich auch mit die stärkste Szene ist wirklich, wo Masala erklärt, dass aus Putins Perspektive wir einen deutschen Kanzler haben, der eine Lame Duck ist, einen französischen Präsidenten, der eine Lame Duck ist
und Großbritannien.
Und einen britischen Premier, der in politischen Schwierigkeiten steckt.
Und fast pleite ist, muss man sagen.
Genau, also im Prinzip, die haben ja nichts anzubieten, weil Deutschland ja auch die Möglichkeiten, die es hätte, nicht mobilisiert.
Mhm.
Ja, wir haben in einem anderen Podcast das ganze Thema Schuldenbremse im Kontext FDP thematisiert.
Mhm.
Das hindert natürlich auch, hier all in zu gehen, um die Ukraine zu unterstützen. Und gleichzeitig ist diese immer größer werdende Angst aus Teilen der Bevölkerung, dass der Konflikt weiter eskalieren könnte. Stichwort Einsatz von Atomwaffen und möglicher Dritter Weltkrieg. Damit spielt Russland ja auch ganz gezielt und verstärkt diese Angst ja immer wieder.
Mir fällt das Wort Dritter Weltkrieg jetzt auch zu oft, der Begriff. Und ich finde, das ist eine krasse Drohkulisse. Herr Trump hat das gesagt, wenn ihr Kamala wählt, dann wählt ihr den Dritten Weltkrieg. Sascha und Jule Lobo sprechen auch von einem drohenden Dritten Weltkrieg. Ich weiß nicht, ob man die Leute wirklich so massiv verängstigen muss, weil das löst meines Erachtens auch eine falsche Reaktion an den Wahlurnen aus. Stichwort AfD, Stichwort BSW, weil es ist ja genau deren Szenario auch. Also man stärkt damit die Ränder.
Genau. Also da bin ich komplett bei dir an der Stelle. Und das ist natürlich auch ein Thema, was sich dadurch immer verstärkt, dass wir halt als Bundesrepublik Deutschland nicht klar kommuniziert haben, was ist denn unser Ziel im ganzen Ukraine-Konflikt? Und da sind wir dann zurück, ganz am Anfang dieses Podcasts, damit, dass der Bundesverteidigungsminister seinen Verzicht auf die Kanzlerkandidatur erklärt hat. Denn Olaf Scholz hat sich nie zu mehr hinreißen lassen, als dass Putin nicht gewinnen dürfe. Aber wer dann wie gewinnen soll, das ist nach wie vor nicht klar. Und auch alle Pläne, die diskutiert werden zu einem möglichen Frieden, Waffenstillstand, wie auch immer, die werden hier ja auch nochmal thematisiert in dem Podcast. Die werden alle daran scheitern, dass kein Land in Europa bereit sein wird, so massiv Truppen in die Ukraine zu entsenden, die dann quasi als Friedensstifter zwischen russischen und ukrainischen Truppen gedacht sind.
Das ist jetzt sehr allgemein. Also es geht ja um einen konkreten Vorschlag, den der türkische Präsident gemacht hat. Erdogan hat einen Vorschlag zumindest in den Raum gestellt.
Wie sieht dieser Vorschlag aus?
Er schlägt vor, den Krieg einzufrieren. Er schlägt vor, zu entmilitarisieren. Und zwar geht es um die Donbass-Region und die östlichen Oblaste in der Ukraine. Und quasi Truppen reinzuschicken, so eine Art Blauhelme, ich genau. weiß jetzt nicht, ne?
Ja, so eine Art Blauhelme.
Genau, aber auf europäischer Basis sozusagen Truppen dorthin zu schicken, die für die Stabilität in dieser Region, damit es nicht wieder zu einem Kriegsausbruch kommt, dort zu postieren. Und Carlo Massala sagt, das wird so nicht funktionieren, aus verschiedenen Gründen.
Ja, also die...
Und da kommen wir auf die Gründe, die genau. du eben genannt hast.
Das eine Thema Innenpolitik, das andere Thema auch Größe der Streitkräfte und auch da, auf welches Personalreservoir kann man zurückgreifen. Er verweist sehr schön darauf, dass die Bundeswehr gerade massive Probleme hat, 5000 Leute zusammenzukratzen, um eine Brigade aufzustellen, die fest in Litauen stationiert werden soll. Mhm. Also selbst wenn man sich da geografisch überhaupt nicht vorstellen kann, wie riesig die Ukraine ist. Die Frontlinie aktuell sind etwa 2000 Kilometer.
Ja, Wahnsinn.
Mutmaßlich müsste dann auch noch die Grenze zu Belarus gesichert werden. Das heißt, das werden nochmal hunderte von Kilometern zusätzlich. Es ist einfach unrealistisch, dass diese Anzahl von Soldaten durch die Europäer gestellt werden kann.
Massala hat da kein Blatt vor den Mund genommen und hat auch die zögerliche Haltung Europas ziemlich scharf kritisiert. Und er sagt nämlich auch, wir haben es nicht geschafft, eine industrielle Basis für die Unterstützung der Ukraine aufzubauen und haben damit Russland wertvolle Zeit gegeben, sich zu erholen und auch strategisch zu optimieren. Also so holprig die Russen am Anfang vielleicht den Krieg begonnen haben und den einen oder anderen Fehler auch gemacht haben, aber sie haben gelernt, sagt er. Das ist natürlich eine bittere Erkenntnis, weil es ist auch keine Rüstungsindustrie wirklich hochgefahren worden in Europa.
Ja,
er sagt, das Einzige, was wir haben, ist Geld.
Das wir nicht zum Einsatz bringen.
Genau.
Also auch da sind wir ja nicht bereit, wirklich massiv Geld zum Einsatz zu bringen. Also wir haben es ja auch kürzlich thematisiert, einem unserer Podcasts, dass es die These gibt, dass die Ampelkoalition auch daran zerbrochen ist, dass die Milliarden, die in Richtung Ukraine geflossen sind, den jeweiligen Parteien eben gefehlt haben für ihre politischen Kernanliegen im dann noch zur Verfügung stehenden Bundeshaushalt.
Es gibt einen Hoffnungsschimmer und an den klammern wir uns wie immer. Vielleicht funktioniert es mal.
Genau, also das Thema China, dass Trump wirklich sieht, wenn Russland hier gewinnt, dass China gewinnt, dass er versteht, dass China hier auch involviert ist und dass seine Administration dementsprechend handelt.
Ja, was heißt handelt? Dass die ihn dazu bewegt,
genau,
selbst zu handeln, weil er ist der Dealmaker und er entscheidet alles alleine. Und es geht einfach darum, ihm das Gefühl zu geben, dass es seine Entscheidung war, weil er so smart ist, I would give myself an A+, dass er sagt, Leute, ich habe mir das überlegt. Wenn Russland gewinnt, ich mag den Wladimir, we are friends, aber ich mag die Chinesen nicht und die hätten was davon und deshalb kann ich das leider nicht machen. Das muss unsere Hoffnung sein.
Ja, und mit dieser Hoffnung schließen wir diesen Podcast.
Und wünschen euch noch eine sehr angenehme Woche. Schreibt uns, wir freuen uns über Kommentare, auch bei YouTube, bei Instagram, wo auch immer ihr uns kontaktieren möchtet.
Danke fürs Zuhören. Ciao.